Radio Prag International. Die Nachrichten.
China kritisiert den geplanten Taiwan-Besuch der tschechischen Parlamentschefin. Die Drei-Königs-Sammlung hat einen neuen Rekord gebrochen. Im Prager Zoo wurde das erste chinesische Schuppentier in Europa geboren. China hat den geplanten Besuch der Vorsitzenden des tschechischen Abgeordnetenhauses Markéta Pekarová-Adamová in Taiwan als Fehlentscheidung bezeichnet und gefordert, diesen abzusagen. Darüber hat die Presseagentur Reuters unter Berufung auf das chinesische Außenministerium am Donnerstag berichtet. Die Vorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses will Ende März Taiwan besuchen. Dabei werde sie von einer Delegation aus Firmenmanagern, Bürgermeistern und Vertretern wissenschaftlicher Institutionen begleitet, sagt ein Sprecher der Vorsitzenden am Mittwoch. Die vier höchsten Vertreter von Staat und Regierung sollen sich regelmäßig einmal im Quartal treffen, meint der neu gewählte Staatspräsident Petr Pavel. Er sagte dies nach einem Treffen mit den Vorsitzenden beider Parlamentskammern Miloš Vystrčil und Markéta Pekarová-Adamová und mit Premierminister Pavel Fiala am Mittwoch. Die Spitzenvertreter des Staates einigten sich darauf, sie wollen ihre Aktivitäten nicht nur in der Innen-, sondern auch in der Außenpolitik koordinieren. Pavel erklärte, dass es nicht sein Ziel sei, eine unabhängige Außenpolitik zu betreiben. Das künftige Staatsoberhaupt Petr Pavel erwarte, dass der scheidende Präsident Miloš Zeman ihm einen Termin für ein gegenseitiges Treffen anbietet. Er sieht keinen Anlass, ausdrücklich um ein Treffen zu bitten. Pavel erklärte dies nach seinem Treffen mit dem Premier und den Vorsitzenden der Parlamentskammern am Mittwoch. Am Sonntag sagte Zeman bei seinem Besuch in Serbien vor Journalisten, dass er Pavel gerne treffen würde, wenn dieser um ein Treffen bitte. Die Wohnkosten der Haushalte in Tschechien sind 2022 zum ersten Mal seit 10 Jahren schneller als ihr Nettoeinkommen gestiegen. Im Durchschnitt wuchsen sie um 10,4% an. Das tschechische Statistikamt hat die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz am Donnerstag veröffentlicht. Der durchschnittliche Haushalt gab im Frühjahr vergangenen Jahres 6.820 Kronen pro Monat für das Wohnen aus. Das sind etwa 15% seines Nettoeinkommens. Der Anstieg der Wohnkosten ist hauptsächlich auf den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen. Bei der sogenannten Dreikönigssammlung der tschechischen Caritas wurden in diesem Jahr insgesamt 161 Millionen Kronen, das sind etwa 6,78 Millionen Euro, eingebracht. Das ist eine neue Rekordsumme in der Geschichte der Spendenaktion. Die Caritas teilte dies in einer Presseerklärung am Donnerstag mit. Das diesjährige Menschenrechtsfilmfestival Jedenswert steht unter dem Motto »Der Preis für die Sicherheit«. Neu in der 25. Jubiläumsausgabe sind eine Wettbewerbskategorie für Virtual Reality Projekte und ein erweitertes Diskussionsprogramm. Dies gaben die Organisatoren in dieser Woche bekannt. Das Festival findet vom 22. März bis 2. April in 28 Städten Tschechiens statt. Die staatlichen tschechischen Bahnen haben im vergangenen Jahr 157 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind 30% mehr als im Jahr zuvor. Dies teilten die Bahnen in einer Presseerklärung am Donnerstag mit. Die Zahl entspricht 87% des Wertes aus dem Vor-Corona-Jahr 2019, hieß es weiter. Im Prager Zoo ist am Donnerstag ein chinesisches Schuppentier zur Welt gekommen. Es sei das erste Jungtier dieser Art, das in Europa geboren wurde, führte Zoodirektor Miroslav Bobek auf Twitter an. Der Prager Zoo hat im April vergangenen Jahres ein Säugetierpaar aus dem Zoo von Taipei im Rahmen eines Partnerschaftsabkommens zwischen Prag und der taiwanesischen Hauptstadt erworben. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien bedeckt. Gelegentlich gibt es Schnee. Im Westen in Höhenlagen unter 900 Meter, im Osten unter 600 Meter gemischte Schauer oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 3 bis 7 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberová. Heute haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. In Tschechien werden Wahlen immer an 2 Tagen abgehalten. Es gibt Pläne, dies zu ändern. Viele der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Tschechien kämpfen mit Armut. Und im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte berichten wir über archäologische Funde auf einem Gräberfeld in Mikulovice. Bleiben Sie dran. Wie zuletzt bei der Präsidentschaftswahl auch, werden Wahlen in Tschechien immer an zwei Tagen abgehalten, freitags und samstags. Die Regierung hat nun beschlossen, dies per Gesetz zu ändern, weil in Tschechien bald, wie in vielen anderen europäischen Staaten auch, nur an einem Tag gewählt. Daniela Honigmann zum Stand der Diskussion.
Die Wahlen in Tschechien sollen moderner werden. So lautet ein Argument, mit dem Innenminister Vít Rakušan am Mittwoch seine Kabinettskollegen von der Notwendigkeit einer Wahlreform überzeugt hat. Die geplante Gesetzesnovelle umfasst ein ganzes Paket an Maßnahmen, wie etwa die Digitalisierung der Wählerregistrierung oder der Auszählung. Am meisten diskutiert wird öffentlich aber über das Vorhaben, den Wahltermin von bisher 2 Tagen auf nur einen Tag einzuschränken. Dieser Vorschlag bezieht sich auf die Senats-, Kreis- und Kommunalwahlen. Begründet wird er damit, dass Tschechien das einzige EU-Land sei, in dem an 2 Tagen gewählt wird. Ein weiteres Argument lautet, dass sich die reine Wahlzeit sogar um 1 Stunde verlängern würde. Aktuell ist die Stimmabgabe freitags von 14 bis 22 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr möglich. Nach der Novelle sollen die Wahllokale dann freitags von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein. Außerdem sollen die genannten Wahlen keinen veränderlichen Termin mehr haben, so Innenminister Rakušan.
Die bisherige langsame Verschiebung der Wahlen auf Kommunal-, Kreis- und Senatsebene in Richtung Sommermonate ist natürlich nicht gut. Darum legen wir nun einen festen Termin für diese 3 Wahlen fest, und zwar den 1. Freitag im Monat Oktober.
Ihre Vorlage reicht die Regierung nun im Abgeordnetenhaus ein. Die Oppositionspartei Freiheit und direkte Demokratie ließ über ihren Abgeordneten Jaroslav Foldyna bereits verlauten, dass sie auf der bisherigen 2-tägigen Variante der Wahlen bestehe. Ihrer Begründung zufolge haben ansonsten Menschen, die Schicht arbeiten, an nur einem Tag keine Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Ähnlich positioniert sich auch ANO, die 2. Oppositionspartei im Parlament. Zwar würde die Reform immerhin zu Kosteneinsparungen beitragen, räumt ihr Vizevorsitzender Radek Vondráček ein. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks bestand er jedoch auf die Gegenargumente.
Viele Menschen schaffen das nicht an nur einem Tag. Seit Jahren reden wir von einer nötigen Erhöhung der Wahlbeteiligung. Dies wäre aber ein Schritt in die andere Richtung. Außerdem stellt sich die Frage, ob der Freitag glücklich gewählt ist. Es handelt sich um einen Arbeitstag, an dem auch Unterricht stattfinden sollte in jenen Schulen, die als Wahllokale dienen. Ebenso wird in den Bibliotheken und anderen öffentlichen Räumlichkeiten gearbeitet.
Die Partei ANO würde sich darum einen passenderen Tag wünschen, fügt Vondráček hinzu. Keine Befürchtungen, dass sich die angedachte Reform negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken könnte, hat hingegen Josef Mlejnek vom Institut für politologische Studien an der Prager Karls-Universität.
Wer wirklich wählen gehen will, der richtet sich das ein. Darum würde ich keinen starken Rückgang der Wahlbeteiligung erwarten. Zumal diese oft von anderen Faktoren beeinflusst wird, wie wir gerade bei den Präsidentschaftswahlen gesehen haben. Wer nämlich ein kontroverser Kandidat antritt, erhöht allein dies schon die Wahlbeteiligung.
In der Tschechoslowakei wurde seit ihrer Gründung 1918 immer sonntags gewählt. Die kommunistische Führung ging 1971 zur 2-tägigen Wahl über, als nämlich die beiden föderalen Parlamente in Prag und Bratislava entstanden. Eine Neuformulierung der Regeln erfordert eine Verfassungsänderung und damit eine qualifizierte Mehrheit im Abgeordnetenhaus von mindestens 120 der 200 Stimmen. Die 5 Regierungsparteien haben 108 Abgeordnete. Sollte der Gesetzesvorschlag nun von den beiden Parlamentskammern beschlossen und vom Präsidenten unterschrieben werden, könnten die neuen Regeln in Tschechien erstmals für die Kommunalwahlen 2026 gelten.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über die Pläne, die Wahlen in Tschechien nur an einem Tag abzuhalten. Rund 300.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge leben aktuell in Tschechien. Immer mehr von ihnen haben aber mit Armut zu kämpfen, wie nun eine Studie zeigt. Till Janser kennt die Ergebnisse der Untersuchung.
Unter den ukrainischen Flüchtlingen in Tschechien hat die Einkommensarmut zugenommen. Im August vergangenen Jahres betraf dies bereits 49% von ihnen. Im Dezember waren es schon 58%. Das ist ein sehr hoher Anteil, wenn man bedenkt, dass ansonsten in Tschechien nur 10% der Menschen als einkommensarm gelten. Diese Zahlen hat das Meinungsforschungsinstitut PAC Research ermittelt. Die Soziologin Martina Kavanova erläuterte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Zum Teil ist die Armut gestiegen, weil neue Flüchtlinge kommen, denen es noch schlechter geht. Sie haben auch größere Probleme, eine Unterkunft und Arbeit zu finden. Doch am meisten hat zu der Entwicklung beigetragen, dass die Flüchtlinge aus den Notunterkünften und Mitwohnmöglichkeiten in Mietwohnungen umgezogen sind. Das hat neue Kosten verursacht, wobei die Einnahmen nicht entsprechend gewachsen sind.
Mittlerweile wohnen 36% der geflüchteten Ukrainer in Tschechien zur Miete. Im Juni waren es nur 22%. Ungefähr in diesem Umfang sank auch die Zahl jener, die weiterhin eine kostenlose Unterkunft haben. Es ist derzeit rund die Hälfte aller Kriegsflüchtlinge. Doch dieser Anteil dürfte sich ab April noch weiter reduzieren. Denn die tschechische Regierung plant Änderungen in der sogenannten Lex Ukraina, in der die Leistungen für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine geregelt sind. Arbeits- und Sozialminister Marian Jurečka.
In den Notunterkünften können dann nur noch jene Personen bleiben, die zu den sogenannten verletzlichen Gruppen gehören. Das sind Eltern oder ein Elternteil mit kleinen Kindern, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Senioren.
Zudem soll die Auszahlung der humanitären Hilfe von maximal 6 Monaten auf etwa 5 Monate gekürzt werden. Konkret sind es 150 Tage. Vollständig entschieden ist dies aber noch nicht, denn erst muss noch das tschechische Parlament über die neue Lex Ukraina beraten. Sollten die kostenlosen Unterkünfte und die humanitären Hilfen wegfallen, würde das nach Expertenmeinung die Einkommensarmut noch einmal deutlich verschärfen. Laut den Untersuchungen von PAC Research beträfe sie dann bis zu 80% der geflüchteten Ukrainer. Dabei hat ein Großteil jener im arbeitsfähigen Alter mittlerweile hierzulande eine Beschäftigung gefunden. Soziologin Kavanova.
Von den ökonomisch aktiven Flüchtlingen, die bereits im Frühling vergangenen Jahres nach Tschechien gekommen sind, arbeiten nun 59%. Im August waren es nur 46%. Das heißt, deutlich mehr sind jetzt wirtschaftlich aktiv. Auf der anderen Seite kommen immer noch neue Flüchtlinge an und die haben es schwerer, einen Job zu finden, weil ihr Tschechisch noch nicht ausreichend gut ist.
Immerhin lernen viele Ukrainer relativ schnell Tschechisch, weil es sich wie bei ihrer Muttersprache um ein slawisches Idiom handelt. Das hilft dabei, überhaupt einen Job anzunehmen. Allerdings müssen sie sich auf dem Arbeitsmarkt relativ weit hinten anstellen. Das heißt, sie sind meist auf niedrigeren Positionen beschäftigt als zuvor in ihrer Heimat und bekommen nur niedrige Löhne. Am schwersten hätten es dabei Mütter, die allein mit ihren Kindern geflüchtet sind, sagt Andrea Krchova. Sie leitet das Migračni Konsortium, ein Konsortium tschechischer NGOs zur Betreuung von Migranten.
Sie müssen die Arbeitszeit mit der Kinderbetreuung abstimmen. Deswegen haben sie meist instabile Beschäftigungsverhältnisse in Form einer gewissen Art von Honorarverträgen. Das bedeutet häufig Tätigkeiten auf niedrigem Niveau und geringe Entlohnung.
Dabei sind über ein Drittel der hierzulande untergebrachten geflüchteten Ukrainer Hochschulabsolventen, wie Erhebungen im vergangenen Frühling gezeigt haben. Ihr Anteil liegt damit doppelt so hoch wie in der tschechischen Gesellschaft.
Till Janser war das mit einem Bericht über die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Tschechien. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. In kaum einem anderen Land auf der Welt ist die Einäscherung die eindeutig präferierte Bestattungsform in Tschechien. Etwa 75% der Menschen hierzulande wünschen, in einer Urne beerdigt zu werden. Erste Hinweise auf diese Praxis stammen schon aus der mittleren Phase der Steinzeit. Trotzdem fanden auch in der Bronzezeit weiterhin Beisetzungen von Leichnamen statt. Zum Glück für die Archäologen, die gerade aus Körpergräben eine Menge aufschlussreicher Informationen über unsere Vorfahren gewinnen. Besonders das Gräberfeld in Mikulovice hat diese Forschung vorangebracht. Tanja Honigmann weiß mehr dazu. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Serie zur Archäologie in Tschechien vom Mai vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Obwohl sich Mitte des 13. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung auch auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens die Urnengräberkultur und damit die Einäscherung von Verstorbenen etablierte, wurde ebenso die Körperbestattung weiterhin praktiziert. Mancherorts reichte dazu ein einfaches, ausgehobenes Grab. In anderen Siedlungsstätten wiederum wurden gemauerte und mit Kacheln ausgeschmückte Gruften angelegt. Der Archäologe Michal Erné von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften erläutert.
Eine Reihe von Spuren verweisen auf einen unterschiedlichen Umgang mit den Toten im Laufe der Zeit. Die meisten Gesellschaften wandten mehrere Begräbnisrituale an. Archäologisch können aber nur einige von ihnen belegt werden. Für manche Epochen lässt sich nicht eindeutig bestimmen, auf welche Art die Menschen vorrangig beerdigt wurden. Ob durch Einäscherung oder aber ob der Körper auf bzw. in die Erde gelegt wurde.
Das größte bekannte Gräberfeld auf Prager Boden wurde auf dem heutigen Loretto-Platz im Burgviertel entdeckt. Es enthält um die 800 Gräber. Die Anzahl der identifizierten Gebeine lässt aber auf eine viel größere Zahl an beigesetzten Personen schließen. Stoßen heutige Wissenschaftler auf solche urzeitlichen Grabstätten, ist nicht nur die Art und Größe der Anlage von Interesse. Die Grundinformationen über die beerdigte Person liefert das Skelett selbst, zum Beispiel in welcher Position es in der Grube liegt. Von der Steinzeit bis zur frühen Bronzezeit sind die meisten Leichname laut Erné in gehockter Seitenlage zur Ruhe gebettet worden.
Die verkrampfte Haltung könnte etwas zu tun haben mit der Liegeposition im Mutterleib. Es gibt aber auch Kulturen, die ihre Toten in ausgestreckter Position beerdigt haben. Dazu gehören etwa die Kelten oder die Grabfelder von Burganlagen des frühen Mittelalters, wie eben jenes auf dem Loretto-Platz. Unsere Funde weisen die Toten also in verschiedenen Positionen aus.
Im Falle der gehockten Position lagen Männer auf der rechten Körperseite, das Gesicht nach Osten gerichtet. Frauen wurden hingegen auf die linke Körperseite und in die entgegengesetzte Richtung gebettet. Und noch etwas gäbe Hinweise auf die Bestimmung des Geschlechtes, so der Archäologe weiter.
Auch die Art der Grabbeigaben entspricht häufig den logischen Annahmen. In der frühen Bronzezeit wurden in den Gräbern von Frauen zumeist Schmuck hinterlassen. Bei Männern hingegen finden sich, nicht mehr so regelmäßig zwar, aber dennoch häufig, Waffen.
Es sind eben diese Geschenke an die Toten, die die urzeitliche Bestattungskultur auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens von denen der benachbarten Völker unterscheidet. Denn hierzulande enthalten die Gräber in großer Zahl Gegenstände aus Bernstein. Dies trifft auf etwa 320 Fundorte zu, während in Deutschland beispielsweise nur einige Dutzend Gräber entdeckt wurden, die entsprechende Schmuckstücke enthalten. Bestätigt wurde diese Tradition auch in der bedeutendsten archäologischen Fundstätte zur Bestattungskultur in Tschechien, dem Gräberfeld bei Mikulovice, das in Ostböhmen zwischen Pardubice und Chrudim liegt. Michal Erné.
In Mikulovice befindet sich eine interessante Grabstätte mit reichen Grabbeigaben. Es handelt sich um eine Frau, die viele Geschenke bei sich hat. Ihr Grab wird auf die Zeit um das Jahr 2000 vor Christus datiert. Die Tote trägt eine wunderschöne Halskette mit mehr als 400 Bernsteinperlen. Bisher ist es das am reichsten mit Bernstein bestückte Grab aus dieser Zeit, das in Europa jemals gefunden wurde.
Zahlreiche Opfergaben wurden auch in Form von Lebensmitteln im Grab hinterlassen. Davon zeugen Keramikgefäße oder auch Tierknochen. Noch genauere Informationen über die Ernährungsgewohnheiten vor über 4000 Jahren gewinnen die Forscher inzwischen aber durch sogenannte Isotopieanalysen. Anhand der Ergebnisse könne man bestimmen, ob die Vorfahren der Tschechen sich von Fleisch oder eher vegetarisch ernährt hätten, sagt Erné. Interessant werde es, wenn man auf regionale Unterschiede treffe.
In dieser Grabstätte der frühen Bronzezeit in Mikulovice gibt es Hinweise auf eine sehr einheitliche Ernährung. In der Gegend haben also alle Bewohner mehr oder weniger das Gleiche gegessen. Zwischen den einzelnen Familien haben wir allerdings gewisse Variationen festgestellt, die auf unterschiedliche Präferenzen hinweisen. Zudem gibt es dort ein älteres Paar, das gemeinsam in einem Grab beerdigt worden ist und aus den Ernährungsgewohnheiten der Umgebung völlig herausfällt. Die beiden Personen waren sozial höher gestellt, denn sie aßen eindeutig mehr Fleisch, als es in dieser Gesellschaft üblich war.
Außer der Frage der Ernährung interessiert die Forscher von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften auch der Gesundheitszustand der damaligen Bevölkerung. Verletzungen wie Brüche oder die Folgen eines Kampfes ließen sich aus der paläopathologischen Untersuchung der Skelette ablesen, erläutert Erné. Viele Krankheiten würden sich allerdings nicht auf den Zustand der Knochen niederschlagen und deswegen sei die DNA-Analyse inzwischen eine unverzichtbare Methode.
In letzter Zeit sind dazu zwei interessante Artikel erschienen, an denen wir mitgearbeitet haben. Einer beschäftigt sich mit Hepatitis B, der andere mit der Pest. Gerade diese beiden Krankheiten lassen sich in der DNA erkennen. Die Forschungen konzentrieren sich jetzt auf die Geschichte dieser Krankheiten, die dann im Mittelalter fatale Folgen gehabt haben. Von der Pest wissen wir, dass ihr mehrere Dutzend Prozent der Bevölkerung zum Opfer gefallen sind. Ihre Geschichte kann nun anhand der urzeitlichen DNA-Proben rückwirkend über mehrere Jahrtausende erzählt werden.
Selbst wenn ein Grab nicht reich an Geschenken ausgestattet sei, könne die DNA-Analyse der bestatteten Person doch bedeutsame Hinweise auf den Lebensstil der damaligen Bevölkerung in der jeweiligen Gegend geben, ergänzt der Archäologe. Eine ganze Gräberanlage wiederum lässt Schlüsse auf Familienbeziehungen zu. Die erwähnte Fundstätte in Mikulovice ist dafür ein außerordentlich gutes Beispiel. Die dort beigesetzten Menschen hätten ein überraschend hohes Alter erreicht, betont Erné.
In der Nekropole in Mikulovice, die wir umfassend analysiert haben, sind viele Frauen begraben, die mindestens ein Kind hatten, das ebenfalls dort liegt. Mit nur einer Ausnahme haben sie alle mindestens das 55. Lebensjahr erreicht. Dies ist in der frühen Bronzezeit, also um 2000 vor Christus herum, ein recht hohes Alter. Wir hätten eher erwartet, dort Frauen zu finden, die bei der ersten Geburt gestorben sind.
Auf einen solchen Fall seien sie vor Ort aber nicht gestoßen, fährt der Experte fort. Im Gegenteil, von einer Frau habe man sogar 6 Nachfahren in den Gräbern gefunden. Generell gelte für die frühe Bronzezeit, dass die Familien eher klein waren und die Angehörigen darauf geachtet hätten, dass es zu keiner genetischen Vermischung in der Verwandtschaft komme. Und weiter berichtet Erné über Mikulovice.
Das demografische Profil dieser Begräbnisstätte ist eher ausgeglichen. Es gibt keine Altersgruppe, in der es besonders viele Tote gegeben hätte. Ausgeglichen ist auch das Verhältnis von Männern und Frauen. Das hat sogar uns ein wenig überrascht.
Musik. Von der hohen Bedeutung der Fundstätte in Mikulowice zeugt Ernés Anmerkung, dass es bisher wenige genetische Analysen ganzer Familien oder Kommunen in Europa gebe und diese Forschung noch in ihren Anfängen stecke. Zudem beteiligen sich an den Untersuchungen vor Ort und den Aufarbeitungen der Ergebnisse eine ganze Reihe renommierter Institutionen aus anderen Ländern. Dazu gehören die Universitäten im britischen Bristol und im finnischen Helsinki, das Kurt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in Mannheim oder etwa das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Auch zeitlich stellt die Erforschung des Gräberfeldes in Ostböhmen ein echtes Mammutprojekt dar. Die eigentlichen Ausgrabungen fanden nämlich schon in den Jahren 2007 bis 2009 statt. Aktuell beschäftigt sich das Team von Michael Erné vor allem mit der Isotopieanalyse, der Ernährungsweise und auch der Mobilität von etwa 100 der in Mikulowice beerdigten Personen. Da dies eine riesige Menge an Daten sei und auch noch die klassischen archäologischen Erkenntnisse hinzukämen, werde eine umfassende Publikation über den so bedeutsamen Fund noch etwa ein Jahr lang dauern, sagt der Wissenschaftler.
Sie hörten eine Wiederholung aus unserer Serie zur Archäologie in Tschechien vom Mai vergangenen Jahres. Am Mikrofon war Daniela Honigmann. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.